Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Er ist Business Coach, langjährige Führungskraft und ein Enthusiast in Führungsfragen.
Stellen Sie sich vor, Sie versuchen im Berufsverkehr einer völlig fremden Millionenmetropole irgendwie von A nach B zu kommen. Und Sie haben da diese offizielle bunt bedruckte Touristenkarte in der Hand. Darauf sind die ganzen breiten Boulevards, die großen Kreuzungen, die super logischen Verkehrswege eingezeichnet. Alles sieht wahnsinnig strukturiert aus. Genau, auf dem Papier funktioniert das immer super. Aber wenn Sie versuchen, diese Wege wirklich zu nutzen, stehen Sie sofort im endlosen Stau. Wer sich in dieser Stadt reibungslos bewegt, das sind die Einheimischen. Die kennen nämlich diesen durchgebrochenen Zaun hinter dem Supermarkt oder die Schleichwege durch die Industriegebiete. Die unsichtbaren Abkürzungen halt, die auf keiner Karte verzeichnet sind. Wenn Sie also diese Stadt bezwingen wollen, können Sie Ihre Touristenkarte eigentlich direkt wegwerfen. Sie müssen herausfinden, wie die Einheimischen denken. Und Ihr offizielles Firmenorganigramm, das ist diese Touristenkarte. Und heute analysieren wir in diesem Podcast die Einheimischen. Also willkommen zu diesem Deep Dive. Wir knüpfen uns heute die echten Machtstrukturen vor, also die auf keinem Papier stehen, die ja aber am Ende entscheiden, ob Ihre Projekte fliegen oder eben sterben. Es geht um die sogenannten grauen Eminenzen. Und für alle von Ihnen, die auf der zweiten oder dritten Führungsebene operieren, also Directors, Head-Offs, Teamleiter, ist das heute hier kein Theoriediskurs. Das ist eigentlich ja das absolute Überlebenstraining für den Alltag. Wir wollen heute diese Mechanik hinter der unsichtbaren Macht mal aufschlüsseln. Dafür habe ich Informationen aus der Organisationspsychologie, Historisches und auch aktuelle Managementliteratur zu Mikropolitik berücksichtigt. Und die Frage ist ja, warum brauche ich als Führungskraft diese heimlichen Strippenzieher, um Entscheidungen überhaupt auf die Straße zu bekommen? Und vor allem, wo verläuft da diese absolut rote Linie? Also, ab wann verwandeln die sich von, sagen wir mal, nützlichen Helfern in so ein toxisches Risiko, das meine strategischen Initiativen lautlos im Sande verlaufen lässt? Bevor wir aber überhaupt verstehen können, wie diese Personen ganze Unternehmensentscheidungen kippen können, müssen wir uns erst ansehen, auf welchem Boden die eigentlich wachsen. Jede Organisation, egal ob jetzt ein hippes Startup oder so ein riesiger Großkonzern, hat im Grunde eine gespaltene Persönlichkeit. Naja, das ist auf der einen Seite die formelle Struktur. Das sind deine Jobtitel, die Berichtslinien, die ganzen Compliance-Regeln, die sauberen Kästchen in dem PowerPoint-Organigramm. Also die Touristenkarte. Genau. Aber darunter, da wuchert die informelle Organisation. Die ist spontan, die ist super emotional und getrieben von Sympathie und Vertrauen. Und die windet sich quasi wie so ein Efeu über diese starren Kästchen in ihrem Firmenorganigramm. Das Interessante daran ist ja auch, dass das Management früher dachte, man könnte Unternehmen wie riesige Maschinen steuern. Also nach dem Motto, wenn ich an Schraube A drehe, dann bewegt man. Aber die Organisationspsychologie hat schon vor gut 100 Jahren festgestellt, dass dieser mechanische Plan einen gewaltigen Haken hat. Und diese Erkenntnis verdanken wir den berühmten Hawthorne-Studien aus den 1920er Jahren. Lassen Sie uns da mal ganz kurz in die Mechanik des Experiments schauen, weil es exakt zeigt, was in modernen Büros heute immer noch passiert. Die Forscher gingen damals in die Fabriken der Western Electric Company in Chicago. Und ihre Hypothese war rein mechanisch. Sie sagten sich, wenn wir das Licht am Fließband heller machen, steigt die Produktivität. Scheint ja auch logisch, man sieht ja mehr. Sie drehten also das Licht auf und tatsächlich, die Arbeiter produzierten mehr. Dann wollten sie die Gegenprobe machen und drehten das Licht wieder dunkler. Und dann ist die Produktivität eingebrochen? Eben nicht. Und zu ihrer völligen Verwirrung stieg die Produktivität sogar weiter an. Sie dachten, sie messen eine physische Reaktion auf Lichtverhältnisse. Aber in Wahrheit waren sie eigentlich auf eine rein soziale Reaktion gestoßen. Die Arbeiter haben sich plötzlich als Gruppe wahrgenommen. Einfach, weil ihnen Aufmerksamkeit von den Forschern geschenkt wurde. Und die Forscher entdeckten dann bei weiteren Beobachtungen diese enorme Macht von informellen sozialen Netzwerken. Die Arbeiter entwickelten in Windeseile ungeschriebene Gesetze. Also wer zu schnell arbeitete, der wurde von der Gruppe als sogenannter Raidbuster, also als Akkordbrecher, abgestraft und quasi sozial isoliert. Und wer zu langsam war, galt halt als Drückeberger. Nicht das Management und auch nicht das Licht bestimmten den Output, sondern ausschließlich die Normen dieser informellen Gruppe. Das heißt, das war sozusagen die Geburtsstunde dieses Wissens, dass neben dem offiziellen Organigramm noch ein Schattensystem existiert, das seine ganz eigenen Anführer wählt. Und die Herrscher dieses Schattensystems nennen wir heute eben graue Eminenzen. Der Begriff selbst, und das finde ich historisch super spannend, der hat ja gar nichts mit Bürohengsten oder Abteilungsleitern zu tun. Der Begriff kommt aus dem 17. Jahrhundert in Frankreich. Da trieb Kardinal Richelieu sein Unwesen. Kennen wir alle aus den drei Musketieren. Der hat in seinem leuchtenden purpurroten Gewand diese offizielle, ja, sichtbare Macht dargestellt. Also die rote Eminenz. Er stand quasi im Rampenlicht auf dem Balkon. Aber die echten Fäden im Hintergrund, die zog sein engster Berater. Und das war ein Kapuzinermönch namens François Leclerc de Tremblay. Toller Name. Ja, und er trug halt immer nur so ein völlig unscheinbares graubraunes Habit. Er hielt sich komplett aus dem Licht fern, lenkte aber von da aus die europäische Politik. Die graue Eminenz eben. Ja, und im modernen Büro trägt diese graue Eminenz zwar keine Kutte mehr, aber die Psychologie dahinter ist absolut identisch geblieben. In der aktuellen Managementforschung kristallisieren sich da eigentlich drei Hauptprofile für diese Akteure heraus. Erstens ist das der Experte oder Wissenshüter. Das ist ganz oft der IT-Architekt oder der Chefentwickler, ohne dessen Nicken einfach gar nichts läuft. Zweitens ist das der Bewahrer der Kultur. Das ist der sprichwörtliche alte Hase, der schon seit 20 oder 25 Jahren da ist und mehrere Umstrukturierungsstürme und bestimmt 5 verschiedene CEOs erlebt hat. Den kennt, glaube ich, auch jeder. Und drittens, und das überrascht manche, die persönliche Assistenz oder der Chief of Staff des Top-Managements. Und da muss ich jetzt mal echt kritisch einhaken, wenn wir über unsere Zielgruppe sprechen, also über Directors, Head-Offs und Teamleads. Dass seine Executive Assistant den Kalender kontrolliert und irgendwie so der ultimative Gatekeeper zum CEO ist, das weiß ja eigentlich jede erfahrene Führungskraft, ne? Aber wir reden hier ja davon, dass diese informellen Kräfte wirklich Millionen oder Multimillionen schwere strategische Change-Initiativen aushebeln können. Wie übersetzt sich denn bitteschön die Kontrolle über einen Outlook-Kalender in die Macht, echte Unternehmensentscheidungen zu beeinflussen? Das ist genau die entscheidende Frage und das funktioniert über das sogenannte Dilemma der Positionsmacht. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind der CEO der Firma. Je höher Sie in diesem offiziellen Organigramm aufsteigen, desto dünner wird eigentlich die Luft der Wahrheit um Sie herum. Niemand will Ihnen gerne schlechte Nachrichten bringen, weil der Überbringer der schlechten Nachrichten historisch gesehen ja oft einen Kopf kürzer gemacht wird. Das heißt, Sie sind als CEO umgeben von gefilterten, geschönten Dashboards. Da stehen alle Projektampeln immer auf grün. Watermelon Reporting nennt man das ja auch oft. Außen grün, innen rot. Und eine brillante Assistenz löst dieses Isolationsdilemma für den CEO auf. Sie ist sozusagen der soziale Seismograf des Unternehmens. Sie fängt draußen auf dem Flur und an der Kaffeemaschine die Schwingungen auf. Sie weiß, wer im Team wirklich kurz vor dem Burnout steht oder welches Projekt in der Realität lichterloh brennt. Sie kontrolliert also nicht nur, wann jemand zum CEO vordringt, sondern vor allem auch, mit welchem Framing die Information dort ankommt. Wenn die Assistenz also vorab zum Chef sagt, passen Sie auf, Director Meyer kommt gleich wegen des neuen Budgets rein, seien Sie da bitte vorsichtig, seine Leute im Vertrieb rebellieren gerade völlig gegen ihn. Dann ist das Meeting für Herrn Meyer eigentlich schon gelaufen, bevor er überhaupt die Klinke gedrückt hat. Gut, das bringt uns ja eigentlich zur Wehrung dieser unsichtbaren Macht. Weil, Wenn ein formeller Direktor sagt, springen, dann springt der Mitarbeiter im Zweifel, weil der Direktor ja schließlich seine Boni-Abrechnung unterschreibt. Genau, das ist die formelle Macht. Aber diese grauen Eminenzen, die haben diesen Hebel ja gar nicht auf dem Papier. Und die Sozialpsychologen French und Raven haben das meisterhaft in ihrer Theorie der Machtbasen aufgeschlüsselt. Formelle Führungskräfte haben Legitimationsmacht. Also sie können befördern, sie können Boni streichen, sie haben Bestrafungsmacht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, diese formelle Währung ist doch extrem stumpf im Alltag. Also sie können ja jemanden per Dienstanweisung dazu zwingen, irgendwie von 9 bis 5 an seinem Schreibtisch zu sitzen und Tabellen auszufüllen. Aber sie können ihn doch niemals per Anweisung zwingen, innovativ zu sein, proaktiv mitzudenken oder wirklich an ihre strategische Vision zu glauben. Ja, ganz genau. Und deswegen operieren graue Eminenzen mit viel tiefer greifenden informellen Machtwährungen. Sie stützen sich auf Expertenmacht, also dieses unersetzliche Spezialwissen, das sie haben. Oder auf Informationsmacht. Sie wissen, was passiert, lange vor dem offiziellen Rollout. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, sie stützen sich auf Identifikationsmacht. Das ist Charisma, das ist ihre Funktion als Vorbild. Andere ordnen sich denen unter, nicht weil sie es qua Arbeitsvertrag müssen, sondern weil sie einfach wollen. Sie vertrauen ihnen. Ein perfektes Beispiel für die Anwendung dieser informellen Macht ist das sogenannte Gatekeeping. Das ist ein Konzept, das der Psychologe Kurt Lewin geprägt hat. Diese Personen sitzen an den neuralgischen Knotenpunkten des internen Informationsflusses. Also ist das im Grunde so, als hätten sie so eine Mautstelle auf der internen Datenautobahn errichtet. Als wären die quasi der Router im Firmennetzwerk. Sie sind der Director. Sie schreiben ihre tolle neue Strategie und schicken sie als Datenpaket in das System. Sie gehen natürlich ganz selbstverständlich davon aus, dass dieses Paket auch bei ihren Teams ankommt. Aber wenn dieser Router, also die graue Eminenz, ihre Strategie als falsch erachtet, dann werden die Datenpakete einfach aussortiert. Sie werden gedroppt. Und Sie als Absender wundern sich dann wochenlang, warum auf der anderen Seite absolut keine Umsetzung stattfindet. Lassen Sie uns dieses Routerbild mal an einem ganz konkreten Szenario festmachen. Nehmen wir mal den IT-Architekten, unseren Wissenshüter. Das Unternehmen plant also den Kauf von so einer extrem teuren neuen Software-Suite. Das formelle Entscheidungskomitee hat alle Präsentationen gesehen und tendiert ganz klar zu Anbieter A. Unser IT-Architekt bevorzugt aber Anbieter B. Jetzt hat er aber keine offizielle Stimme in diesem Gremium. Er darf da nicht abstimmen. Was macht er also? Er nutzt sein exklusives Wissen. Er weiß, dass ganz tief im Keller der IT-Infrastruktur noch irgendein veraltetes Legacy-System läuft, das extrem fragil ist. Und diese Informationen platziert er nicht im offiziellen Meeting, sondern in der Kaffeeküche oder vielleicht in einem privaten Teams-Kanal. Und zwar tröpfchenweise, bei den wichtigen Meinungsführern. Schon clever, oder? Er sagt dann sowas wie, ja, Anbieter A sieht auf den Folien echt toll aus. Aber habt ihr eigentlich bedacht, wie lange es dauern wird, bis wir das mit unserem alten ERP-System verbunden haben? Leute, das könnte uns monatelang lahmlegen. Das heißt also, er pflanzt Zweifel, ohne dass er offen rebelliert. Er steuert diese Risikoabwägung der Führungskräfte quasi aus dem toten Winkel heraus. Bis das Gremium dann fast schon zwangsläufig zu Anbieter B umschwenken muss. Einfach nur, um diese von ihm heraufbeschworenen Risiken zu minimieren. Und das wirft jetzt natürlich unweigerlich eine Frage für Sie auf. Wenn diese informellen Kräfte so manipulativ sein können, warum versuchen wir dann nicht, sie einfach komplett zu neutralisieren? Warum bauen wir nicht einfach die Prozesse so wasserdicht und bürokratisch perfekt, dass überhaupt kein IT-Architekt und keine Assistenz mehr dazwischenfunken kann? Na, was denken Sie? Naja, weil die Firma dann wahrscheinlich innerhalb von 4 Wochen komplett tot wäre. Das ist ja diese große Pointe in den soziologischen Unterlagen. Also ein Vordenker wie Chester Barnard, der hat ja schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts argumentiert, dass so eine rein formelle Struktur völlig handlungsunfähig ist. Je größer das Unternehmen, desto starrer ist ja die Bürokratie. Wenn jeder Dienstweg strikt eingehalten würde, dann käme das Geschäft komplett zum Erliegen. Und das bedeutet, diese grauen Eminenzen sind eigentlich der Motor im Schatten. Sie sind das Öl im Getriebe, der sprichwörtliche kleine Dienstweg. Ja, die erfüllen absolut essentielle Funktionen für das Überleben der Firma. Zum Beispiel auch als Übersetzer. Stellen Sie sich vor, die C-Ebene engagiert eine extrem teure Unternehmensberatung. Die rollt danach so eine komplett neue Strategie aus, alles schön verpackt in 70 Hochglanz-Slides voller Anglizismen und super abstrakter Modelle. Kennt man. Die Basis schaut sich das an und fühlt sich sofort entwurzelt oder im schlimmsten Fall sogar bedroht. Was macht die graue Eminenz? Sie nimmt dieses hochtrabende Konstrukt, stellt sich an die Kaffeemaschine und sagt, Leute, entspannt euch mal. Das bedeutet für uns eigentlich nur, dass wir dieses alte, nervige Projekt Y jetzt endlich einstampfen können und ab sofort mehr Budget für X haben. Sie schafft also Akzeptanz und emotionale Sicherheit an der Basis, wo diese offizielle, formelle Kommunikation von oben völlig versagt hat. Es ist das Konzept der brauchbaren Illegalität. Ja, jetzt höre ich schon, brauchbare Illegalität. Klingt nach einem Widerspruch. Ist es aber nicht. Das beschreibt den bewussten, informell geduldeten Regelverstoß, der aber im übergeordneten Interesse der Organisation passiert. Ein Beispiel. Nehmen wir mal den Senior Key Account Manager. Eine absolut graue Eminenz drüben bei den Kunden. Er steht an einem Freitagnachmittag kurz davor, so einen wirklich lebenswichtigen Jahresvertrag für die Firma abzuschließen. Der Kunde sagt, okay, wir unterschreiben das, aber wir brauchen eine winzige vertragliche Anpassung bei der Haftung. Ja, Verträge anpassen am Freitagnachmittag, klingelt's. Der offizielle Prozess zwingt diesen Vertriebler jetzt, das Ticket an die Rechtsabteilung zu geben. Bearbeitungszeit laut Service Level Agreement 3 Wochen. Und in 3 Wochen ist der Kunde längst bei der Konkurrenz. Richtig, also was macht der Vertriebler? Er ignoriert den Prozess. Er gibt dem Kunden die Zusage, ändert dieses Dokument eigenmächtig ab und zieht den Deal an Land. Er bricht also aktiv die Regel, aber er rettet das Quartalsergebnis. Und die Organisation? Die Organisation, die weiß das. Der Director, der Head of, alle sehen ganz bewusst weg. Weil er durch seinen Regelverstoß quasi Effizienzreserven hebt, die durch die starre Compliance sonst komplett blockiert worden wären. Das Unternehmen duldet diese brauchbare Illegalität einfach, um nicht an der eigenen Bürokratie zu ersticken. Gut, das verstehen wir alle. Solange dieser Regelverstoß der Firma dient und den Umsatz rettet, drücken einfach alle ein Auge zu. Aber das ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer, oder? Irgendwann kippt so ein System doch unweigerlich. Und das tut es auch. Also, wo verläuft da jetzt diese rote Linie? Ab wann wird diese unsichtbare Macht zur Bedrohung für meine strategischen Vorgaben als Director? Diese Linie wird exakt dann überschritten, wenn sich die Ziele der grauen Eminenz von den offiziellen Zielen der Organisation entkoppeln. Also wenn es plötzlich nur noch um den eigenen Machterhalt geht, um Status oder darum, das eigene kleine Königreich im Büro zu verteidigen. Sobald eine Entscheidung von Ihnen als formelle Führungskraft als Bedrohung für diesen informellen Status quo wahrgenommen wird, dann schlägt diese nützliche Illegalität in handfeste Sabotage um. Und das Perfide für jeden Director ist ja, dass diese Sabotage meistens extrem leise abläuft. Also es stellt sich ja niemand in einem Townhall-Meeting auf den Stuhl und brüllt, ich werde dein Projekt verhindern. Ganz im Gegenteil. Im offiziellen Kickoff-Meeting wird meistens super eifrig genickt. Die echte Sabotage passiert im informellen Raum. Es beginnt oft mit so einer ganz subtilen Diskreditierung. Zum Beispiel, Sie rollen Ihr größtes Change-Projekt aus. In der Kantine sitzt dieser alte Hase, rührt ganz langsam in seinem Kaffee und sagt nur so trocken, ach Leute, regt euch doch nicht auf. Das ist doch genau derselbe Quatsch wie die Initiative vor 5 Jahren. Damals hieß das Projekt nur irgendwie anders und ist auch krachend gescheitert. Wartet einfach mal ab. In einem halben Jahr redet da eh kein Mensch mehr von. Und wir machen unsere Arbeit wie vorher. Wild, oder? Und das ist unfassbar toxisch. Also mit 2 so lockeren Sätzen hat der diesem kompletten Millionenprojekt die Legitimation entzogen. Das Team lernt in dieser Sekunde eigentlich nur, wenn ich hier Karriere machen will oder einfach nur meine Ruhe haben möchte, halte ich mich einfach an den alten Hasen und ignoriere den Plan vom neuen Chef. Genau, und dann gibt es noch eine Eskalationsstufe, die für formelle Führungskräfte absolut schwer zu greifen ist, nämlich den böswilligen Gehorsam. Das wird oft auch als extremer Dienst nach Vorschrift bezeichnet. Böswilliger Gehorsam klingt erstmal wie so ein Paradoxon. Also wie kann mich jemand sabotieren, indem er exakt das tut, was ich von ihm verlange? Ja, indem er einfach komplett aufhört mitzudenken und ihre Anweisungen buchstäblich bis aufs allerletzte Komma ausführt. Und dazu ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie rollen als Head of eine neue Prozesssoftware aus. Ihr Spezialist, also Ihre graue Eminenz, hat Sie im Vorfeld so ganz leise darauf hingewiesen, dass dieser Migrationsplan einen kleinen technischen Schwachpunkt hat. Sie haben ihn aber überstimmt, weil die Deadline vom Vorstand einfach drückt. Okay, also nichts Besonderes kommt ja häufig vor. Was macht die graue Eminenz jetzt? Sie warnt Sie definitiv kein zweites Mal. Sie führt ihren Plan exakt nach ihren Vorgaben aus, wohlwissend, dass das Datenmapping einen fatalen Bug auslösen wird. Am Tag des Go-Lives stürzt das System komplett ab, die Produktion steht still und es herrscht totales Chaos. Und in der großen Fehleranalyserunde mit dem Vorstand sitzt diese graue Eminenz dann völlig entspannt da, zuckt mit den Schultern und sagt vor versammelter Mannschaft: Also, ich habe den Prozess exakt so gebaut, wie es in der detaillierten Anweisung des Head-Off stand. Ich bin nur meinen Pflichten nachgekommen. Wahnsinn, oder? Er lässt sie offenen Auges direkt in die Kreissäge laufen, nur um im Nachhinein beweisen zu können, dass sie als Chef inkompetent sind und er es immer schon besser wusste. Und das Schlimmste ist, er hat sich durch seinen puren Gehorsam juristisch komplett unangreifbar gemacht. Sie können ihn dafür ja nicht mal abmahnen. Genau das ist die Zerstörungskraft von böswilligem Gehorsam. Sie bemerken es meistens erst, wenn der Schaden schon angerichtet ist. Okay, das bringt uns jetzt wirklich zu der überlebenswichtigen Frage für dieses Deep Dive. Wie erkenne ich diese Strukturen vorher? Wenn ich als Director zum Beispiel eine neue Abteilung übernehme, wie finde ich da heraus, wer die echten Fäden zieht, bevor ich ins offene Messer laufe? Ein hervorragender Seismograf sind neue Mitarbeiter. Gerade so in ihrem ersten Monat. Beobachten Sie die einfach mal genau. Wenn die sich verdächtig schnell an ungeschriebene Regeln anpassen, die in absolut keinem offiziellen Onboarding-Handbuch stehen, fragen Sie sich mal, wer hat Ihnen diese Regeln in der Kaffeepause beigebracht? Oder ein anderer, noch viel besserer Lackmustest sind Meetings. Sie stellen als neuer Chef eine kritische, strategische Frage in den Raum. Was passiert? Oft herrscht erstmal so eine halbe Sekunde betretenes Schweigen. Und wenn Sie in genau dieser Sekunde nicht auf denjenigen achten, der als erstes spricht, sondern auf die Augenbewegung im Raum, dann sehen Sie oft, wie fast alle Blicke völlig unauffällig zu einer ganz bestimmten Person wandern. Alle warten eigentlich auf die Mikromimik dieser Person. Ein kaum merkliches Nicken, leichtes Stirnrunzeln, bevor überhaupt irgendjemand wagt, ihnen offiziell zu antworten. Und diese Person, die den Raum nonverbal kontrolliert, das ist ihre graue Eminenz. Okay, wir kennen jetzt die Diagnose und wir haben das Gefahrenpotenzial analysiert. Jetzt brauchen wir noch so ein Playbook. Wir richten uns hier an das mittlere Management, also die Ebene, die genau in diesem Sandwich zwischen Vorstand und Teams steckt. Was ist also der Plan für die nächsten Wochen? Der erste Schritt ist genau diese systematische Beobachtung, über die wir gesprochen haben. Bauen Sie sich eine mentale, soziale Landkarte. Soziologen nennen das auch Soziogramme. Also wer geht eigentlich mit wem in die Pause? Wer wird im Team fachlich konsultiert, wenn mal die Hütte wirklich brennt? Wenn ich dieses unsichtbare Netzwerk dann durchschaut habe, folgt Schritt 2, die Kooption. Sie bekämpfen diese Leute nicht frontal, sie integrieren sie. So nach dem alten Prinzip, halte deine Freunde nah bei dir, aber deine Feinde, oder in diesem Fall deine grauen Eminenzen, noch näher. Sie machen sie von diesem potenziellen Rebellengeneral im Untergrund zu einem offiziellen Teil ihres Beraterstabs. Bevor Sie also eine massive Umstrukturierung im großen Teammeeting offiziell verkünden, holen Sie den alten Hasen und den IT-Wissenshüter erstmal ins Vier-Augen-Gespräch. Sie sagen ihnen dann: Hey, ich brauche hier eure Erfahrung. Wie wird das Team auf diesen Plan reagieren? Wo seht ihr vielleicht blinde Flecken, die ich übersehen habe? Sie geben ihnen damit exklusiven Vorabzugang, Status und vor allem Wertschätzung. Wenn die das Gefühl haben, quasi Mitautoren der Idee zu sein, dann werden sie draußen auf dem Flur automatisch zu ihren stärksten Verteidigern. Ihren Einwand kann ich jetzt schon denken, denn die Realität im Büro ist ja oft deutlich widerborstiger als die Theorie. Klar, was ist denn, wenn die graue Eminenz sich einfach gar nicht einbinden lassen will? Also viele von denen, die lieben ja gerade die Sicherheit dieses Schattens. Die wollen gar keine formelle Taskforce leiten, weil man dann ja offiziell für Fehler belangt werden könnte. Wenn ich also versuche, sie zu kooptieren und sie blocken komplett ab, wie greife ich dann durch? Das ist der Moment für den harten Realitätscheck. Wenn die weiche Integration scheitert und die Person ihre informelle Macht rein destruktiv nutzt, dann müssen sie zur harten Linie übergehen. Und das ist dann Schritt 3. Sie müssen die informelle Macht sichtbar machen und formal begrenzen. Das kommt Ihnen jetzt sicherlich unfassbar schwer vor, weil Sie ja niemanden für Dinge abstrafen können, die offiziell gar nicht passiert sind. Also Sie können ja keine Abmahnung schreiben oder so ähnlich, wegen böswilligen Gehorsams oder für so einen zynischen Blick in der Kaffeeküche. Nein, das können Sie natürlich nicht. Sie sanktionieren ja auch nicht das Verhalten an sich. Sie verkleinern systematischen Raum für Ihre informelle Machtausübung. Wenn Sie also merken, dass Informationen strategisch zurückgehalten werden, dann ändern Sie rigoros die Kommunikationsarchitektur. Sie dezentralisieren das Monopolwissen. Sie machen es zum Beispiel zur offiziellen bonusrelevanten Zielvereinbarung für diesen Wissenshüter, dass er seine Prozesse lückenlos dokumentieren und an andere schulen muss. Weigert er sich, dann sanktionieren Sie eben die Weigerung der Dokumentation, nicht diese heimliche Machtausübung an sich, die Sie ja eh nicht beweisen können. Sie ziehen ihm einfach systematisch den Boden der Exklusivität unter den Füßen weg. Sie kappen also quasi die Kabel zu dem Router, der meine Pakete droppt, indem Sie einfach neue formelle Wege für die Daten zwingend vorschreiben. Und parallel dazu, und das ist eigentlich der vierte und absolut wichtigste Schritt für jede Führungskraft, müssen Sie ununterbrochen den Sinn Ihrer Entscheidungen vermitteln. Ja, also Sinnvermittlung. Graue Eminenzen können Change-Projekte oft nur dann sabotieren, wenn das Warum im Raum unklar ist. Wenn Sie also als Director nur das Was delegieren, öffnen Sie ein riesiges kommunikatives Vakuum. Und der Flurfunk füllt dieses Vakuum sofort mit den negativsten Interpretationen. Wenn Sie aber das Warum logisch und wasserdicht erklären, entziehen Sie den Saboteuren sofort den argumentativen Nährboden bei den Kollegen. Und das ist ein echt handfestes Playbook. Lassen Sie uns das mal alles auf den Punkt bringen. Graue Eminenzen, also diese informellen Strippenzieher, sind kein Betriebsunfall, den man einfach so wegbürokratisieren muss. Sie sind das natürliche, organische Betriebssystem unter der offiziellen Benutzeroberfläche Ihres Organigramms. Und wer Sie als rein störend ignoriert, der befindet sich eigentlich im Blindflug. Wer aber Ihre Macht klug kanalisiert, Ihre Netzwerke nutzt und bei toxischer Sabotage konsequent die Spielregeln anpasst, der vervielfacht seine eigene formelle Wirksamkeit. Die formelle Struktur hält den Laden quasi rechtlich zusammen, aber die informelle Struktur bestimmt, ob er sich überhaupt bewegt. Und ich finde, das fasst die Dynamik wirklich perfekt zusammen. Um das Ganze zum Abschluss nochmal gedanklich völlig auf den Kopf zu stellen, denken Sie mal einen kurzen Moment über Ihre ganz eigene Position im Unternehmen nach. Sie sind im mittleren Management. Sie sitzen genau in der Mitte dieser Sanduhr. Sie blicken nach unten und versuchen jeden Tag, die grauen Eminenzen in Ihren Teams zu analysieren und zu managen. Aber jetzt schauen Sie doch mal nach oben. Sie ahnen, worauf es hinausläuft. Für das C-Level, für den Vorstand oder die Geschäftsführung da ganz oben, da sind Sie derjenige, der die Informationen aus dem operativen Maschinenraum bündelt und filtert. Sie übersetzen Strategien in den Alltag, Sie halten vielleicht manchmal ganz bewusst schlechte Nachrichten zurück, bis Sie eine Lösung haben. Und Sie lenken durch Ihr eigenes Gatekeeping ganz subtil, welches Bild der Realität überhaupt im Boardroom aufschlägt. Also fragen Sie sich selbst, sind Sie für die Ebene über Ihnen vielleicht in Wahrheit selbst die mächtigste graue Eminenz im ganzen Unternehmen? Ein großartiger und ziemlich entlarvender Gedanke, finde ich. Bevor Sie also wieder versuchen, die Einheimischen auf Ihrer Touristenkarte aufzuspüren, schauen Sie ruhig mal kurz in den Spiegel. Vielleicht sind Sie ja längst selbst einer von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Episode des Podcasts für echte Führungspersönlichkeiten von Alexander Wehl. Sie finden das Skript dazu sowie weitere Informationen auf seiner Website www.wehl.info. Bis dann!